Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ganz gespannt, ja, das ist schön. Ganz gespannt, man darf immer wieder staunen. Adventszeit ist eine Zeit der Besinnung, nochmal ganz tief auch Gott zu erleben. Und das soll heute einfach im Gottesdienst auch deutlich werden. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, öffne uns die Ohren, dass wir recht hören. Und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Konstanzer, liebe Zuhörer, liebe Gäste, liebe Wartende. Es gibt immer wieder Dinge, die mich faszinieren an der Weihnachtsgeschichte. Nein, es ist nicht das Jesuskind, obwohl es immer wieder unglaublich ist, dass Gott in diesem Kind, durch so ein Kind in die Welt hineingekommen ist, dass das ist revolutionär, aber es ist nicht das, was mich so vor allem fasziniert, auch nicht die Engel, die ja beeindruckend immer wieder auftreten, sondern es sind die Menschen, die Gott einspannt, speziell auch in der Weihnachtsgeschichte. Menschen wie du und ich, Menschen, die unfreiwillig Teil geworden sind der Weihnachtsgeschichte, so dass wir auch noch heute über sie nachdenken, predigen und einiges über sie lesen. Sie wurden ja integriert in die Weihnachtsgeschichte und oft auch unfreiwillig, ja, mal mehr, mal weniger. Einige von ihnen sind etwas frömmer, andere haben im Glauben nicht so viel am Hut. Ich sagte ja schon, es sind Menschen wie ich, sie und ich. Und heute Morgen begegnen wir zwei solcher Menschen im Besonderen. Damals zumindest waren es unbekannte, gewöhnliche Menschen. Und mir ist es so wichtig zu sagen, dass Gott, ja, gewöhnliche Menschen, vielleicht unbekannte Menschen, Menschen, die vielleicht nicht so in den Zeitungen vorkommen, obwohl wir uns gefreut haben. Wir hatten gestern Waldweihnacht und das erste Mal sind wir im Amtsblatt auf Seite 1, wurde Werbung gemacht. Das ist auch was Schönes, ja, dass einfach Menschen da aufmerksam werden auf die Weihnachtsgeschichte in einer ganz anderen Art. Es waren gewöhnliche Menschen, bis Gott in ihr Leben getreten ist, bis Gott sich ihnen erkenntlich gezeigt hat. Und das ist eigentlich das Wunder, das immer wieder geschieht, im Leben von Menschen. Und dieses unerwartete Hineinkommen ist geschehen, sowohl bei Elisabeth als auch bei Maria. Und der Text, der steht in Lukas 1, 39 bis 56, ist eigentlich eine Fortsetzung der Predigt von letztes Mal, wo Harald Binder ja über die Verse vorgeprägt hat. Ich glaube, Adventsgespräche hieß es. Jetzt geht's im Grunde nahtlos weiter. Und enthält natürlich auch, wie schon angedeutet von dir, Elke, das berühmt gewordene Loblied Marias, das Magnificat. Das so genannt wird, weil die lateinische Übersetzung mit diesem Wort beginnt. Und außerdem erfahren wir in dem Text die spannende Vorgeschichte, das interessiert mich immer so, die zu diesem Loblied geführt hat. Ich denke, wir können daraus viel für uns mitnehmen, aber hört selbst. Ich lese Verse 39 bis 56. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat. Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Hoffärtigen sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Maria als Vorbild für unseren Glauben. Wir Protestanten haben ja eher so ein Problem mit Maria, weil die katholische Frömmigkeit in der katholischen Frömmigkeit so eine bedeutende Rolle spielt. Und ich glaube, es hat dazu geführt, dass bei uns Maria etwas unterbelichtet ist in unserer Frömmigkeit und auch in dem, was Maria uns zu sagen hat, ganz speziell auch hier in diesem Text. Und dabei gibt es wirklich zwei gute Gründe, und die möchte ich heute Morgen mit euch teilen, zwei gute Gründe, warum uns Maria ein großes Vorbild sein sollte. Und der erste Grund ist, Maria lässt sich auf Gott ein. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn das geschieht, dass Menschen sich wirklich auf Gott einlassen. Nicht auf irgendwelche Traditionen, auf irgendwelche Feste, auf irgendwelche schöne Sprüche und auf irgendein so sanftes Getragensein bei dem Fest der Liebe, sondern wenn Menschen wirklich sich einlassen auf Gott mit Haut und Haaren. Maria, die war so eine Person. Sie stellt sich Gott zur Verfügung und zwar mit allem, was sie ausmacht. Und ich glaube, darin liegt so dieses Hauptgeheimnis dieser Person, dass Maria bereit war, sich auf Gott einzulassen. Und wenn ich das so sage, denkt vielleicht der eine oder andere, naja gut, das war ja selbstverständlich, was hätte sie anderes tun können? Sie hätte sehr viel anderes tun können. So wie wir auch vieles andere tun können in der Welt, uns eben nicht auf Gott einzulassen. Martin Luther hat zu diesem Text einst mal gesagt, erst wurde Maria im Glauben Mutter, dann tatsächlich. Hätte sie nämlich nicht geglaubt, hätte sie ihr Kind nicht empfangen. Das hat Martin Luther zu diesem Text gesagt und ich glaube das. Hätte sie nicht geglaubt, hätte sie das Kind nicht empfangen. Maria ließ sich auf Gott ein. Und darin, glaube ich, ist sie uns eben ein starkes Vorbild. Denn es könnte auch ganz anders aussehen. Zum Beispiel so, wie es Stefan Meinzug mal in einem lyrischen Text sehr treffend formuliert hat, überschrieben mit Anruf. Es kann ja sein, dass Gott bei Ihnen mal anruft. Mama, da ist ein Jesus Christus am Telefon, will reden. Aber Kind, siehst du denn nicht? Ich habe zu tun, mit Geschenke einpacken. Sag ihm, doch bitte, ich rufe zurück. Sich auf Gott einzulassen, vielleicht gerade auch in unserer Zeit, ist nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Wenn er uns begegnet, wenn ein Wort uns trifft, wenn wir erleben, Gott ist da, er ist real und er hat etwas mit mir vor, sich dann ihm ganz auszuliefern, bereit zu sein, Vertrautes loszulassen, eben Vertrauen wagen. Wo das geschieht, ist wahrlich Adventszeit geworden. Da wird es spannend in unserem Leben. Maria ließ sich im Glauben auf dieses Abenteuer ein. Sie hat sich geöffnet seinem Wort der Begegnung. Auch Maria kennt Zweifel. Deshalb gab es ja das Zeichen von Gott. Die Engelerscheinung war eines davon. Die nicht mehr zu erwartende Schwangerschaft der Elisabeth, das andere. Und so lesen wir im Text, als sie es hört, dass sich Maria eilends aufmacht, um Elisabeth zu besuchen. Ja, auch Maria, auch ihr Glaube braucht Vergewisserung. Dennoch hat sie auf gewisse Weise schon geglaubt. Denn Elisabeth sagt zu ihr, selig bist du, die du geglaubt hast. Glücklich zu preisen, weil du geglaubt hast. Weil du das Wagnis eingegangen bist. Weil du Vertrauen gewagt hast. Weil du die Stimme des Herrn angenommen und gehorcht hast. Elisabeth wundert sich, dass Maria zu ihr gekommen ist. Du bist doch die Gesegnete. Und wir erleben im Text, dass Maria sich sehr zurückhält, fast schon demütig. Sie weiß, dass ihr Gnade widerfahren ist. Und Gnade ist eben das Nichtverdiente, die Güte Gottes, die denen zuteil wird, die es nicht wert sind. Und doch ist Maria dadurch die größte aller Frauen, um Christi willen. Wir sollten mal hinhören. Sie ist das Gefäß der Einwohnung Gottes in die Welt. Sie ist die Pforte seines Eingangs in die Welt. Durch Marias Leib ist der lebendige Gott Mensch geworden. Und das ist geschehen, weil Maria, eine ganz einfache Frau, unbekannt bis dato, sich eingelassen hat auf Gott. Wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir Vertrauen wagen, dann kann es nicht anders sein, als dass Großes geschieht in unserem Leben. Es kann nicht sein, dass wir als Christen ein unbedeutendes Leben führen. Das geht gar nicht. Der Heilige Geist ist viel zu mächtig, viel zu kräftig. Gott hat mit eurem Leben viel zu viel vor, als das im Zimmerchen, im Kämmerchen bleiben kann. Jesus hatte noch nichts gesagt. Kein Bekenntnis zum Vater abgelegt. Kein einziges Wort bisher gesprochen. Aber er ist da. Der Leib Marias umschließt den Gegenwärtigen. Maria versteht es nicht. Noch nicht. Aber sie lässt sich auf Gott ein. Und das ist es. Vertrauen wagen. Sich auf Gott ganz einzulassen. Wissenschaftliche Wahrheiten gewinnt man durch vorheriges kritisches Prüfen. Aber die Wahrheit zwischen zwei Menschen, ob sie sich lieben, gewinnt man so nicht. Naturwissenschaft hilfreiche Mittel sind keine angemessenen Mittel, um die persönliche Wahrheit zwischen zwei Menschen herauszufinden. Die Wahrheit wird gefunden, indem ich Vertrauen wage. Das geht in Wissenschaft nicht. Aber zwischen Menschen ist das die Voraussetzung. Ich muss mich erstmal wagen, einlassen auf den anderen. Ich weiß ja nicht, wie er reagiert und wie es rauskommt. Ich weiß es nicht. Bei uns war es ein Fall, wo eine Verlobung aufgelöst wurde, obwohl die Hochzeit schon geplant war. Vertrauen wagen ist ja auch Risiko. Ich weiß nicht, wie es rauskommt. Ich glaube dem Wort des anderen. Und zwar indem ich darauf setze, dass und erfahre, dass er mich wirklich liebt, dass er zu seinem Wort steht. Und so ist das ein Vertrauen wagen auf Gott. Ich muss mich mal drauf einlassen. Ich muss mal den ersten Schritt gehen, um zu erfahren, dass das, was Gott gesagt hat, auch wirklich Bestand hat und vertrauenswürdig ist. Und dieses einfache Mädchen aus Nazareth wächst in der Begegnung mit Gott zu ihrer wahren Größe. Und deswegen stehe ich heute hier bei euch und verkündige etwas über Maria, weil sie Vertrauen gewagt hat. Maria macht sich auf den Weg, sicherlich mit Fragen. zur unfruchtbaren Elisabeth. Das war jedem klar, dass sie nicht mehr schwanger werden kann. Zu alt ist sie geworden. Ungelöste Gebetsversprechen. Das war es. Kann sie wirklich schwanger sein? Ist das wirklich möglich, Elisabeth? Und als sie ankommt, findet sie diese alte Frau schwanger. Und dabei verkündigt Elisabeth die Erfüllung des Zeichens selbst. Nämlich die Freude, die vom Kind ausgeht, schon vor seiner Geburt, so interessant, schon vor seiner Geburt weist der Täufer auf Christus hin. Hier begegnen sich Jesus und Johannes, der König und sein Herold, die Erfüllung und die Verheißung. Elisabeth wurde, und das lesen wir im Text hier, mit dem Heiligen Geist erfüllt, als sich diese zwei Menschen im Bauch treffen. Nur mal kurz Klammer auf, ich will nicht zu viel sagen. Aber weil es gerade politisch darum, Paragraph 19 und 18 auch geht, dürfen wir hier nie als Christen zurückstecken, in Liebe deutlich machen, was es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch die ungeborene Würde. Einfach nur kurz Klammer zu. Interessant ist hier, dass sich das Erfülltsein der Elisabeth äußerlich zeigt. Es ist wie wenn man erfüllt ist von Ärger, weil man irgendjemand was nachtragen will vielleicht. Erfüllt von Trauer oder von Wut oder von Freude. Es äußert sich immer auch im Menschen. Und so auch das Füllsein mit dem Heiligen Geist. Und warum sollte sie auch nicht äußern, wenn diese Kraft über uns kommt? Und dann steht hier, was reden Sie nun vom Heiligen Geist? Was sagt Elisabeth? Und es ist erstaunlich, die erste Seligpreisung Elisabeths gilt Maria. Selig bist du, die du geglaubt hast. Glücklich kannst du sein, die du geglaubt hast. Und die zweite Seligpreisung gilt dann dem Kind Marias. Elisabeth weiß nicht nur, dass Maria schwanger ist, sondern erstaunlich, ehe Maria irgendetwas gesagt hat, weiß sie auch schon, wer das ist in ihrem Mutterleib. Sie nennt Maria die Mutter meines Herrn. Die Mutter meines Herrn. Wir begegnen hier der ersten Christuserkenntnis im Lukas-Evangelium. Die Mutter meines Herrn. Und das ist alles völlig geistgewirkt. Das haben sie nicht aus dem Finger gesaugt. Die haben nicht irgendwann drüber nachgedacht. Wie ist wohl Gott? Wie kann das sein? Nein, der Geist kam über sie und sie haben sich auf Gott eingelassen. Und so steht am Anfang des Alten Bundes der Glaube Abrahams in 1. Mose 15, so steht am Anfang des Neuen Bundes die glaubende Maria, die sich auf Gott eingelassen hat. Darin ist sie uns ein Vorbild. Lasst auf euch Gott ein, schenkt Vertrauen, wagt Glauben. Und ein zweites? Ein zweites, wo uns Maria zum Vorbild werden kann, ist, sie lobt Gott für sein Wirken an ihr und darüber hinaus in der Welt. Ich lese nochmals dieses Loblied, das Magnificat. Es ist eines der berühmtesten Lieder im Christentum. Es wurde in Klöstern geflüstert, in Kathedralen besungen, in kleinen abgelegenen Kirchen bei Kerzenlicht vorgelesen und selbst von Johann Sebastian Bach in Musik mit Pauken und Trompeten verwandelt. Es ist das Evangelium vor dem Evangelium. Ein kämpferischer, heller Triumphschrei. 30 Wochen vor Bethlehem und 30 Jahre vor Golgatha und Ostern. Lasst uns nochmal hinhören. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffartig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Maria erhöht Gott als Empfängerin seiner Gnade. Und sie ist natürlich in einem besonderen, tiefen Maße Empfängerin. Und das zeigt sich gerade an ihren persönlichen Äußerungen im ersten Teil dieses Lobliedes. Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn. Vers 47, mein Geist freut sich. 48, von jetzt an werden mich selig preisen. Kinder und Kindeskinder. Vers 49, der Herr hat Großes an mir getan. Ja, Maria wird noch viele andere Dinge erfahren müssen, natürlich. Als Jesus noch ein Baby ist, wird ihr gesagt, dass sich ein Schwert durch ihre Seele bohren wird. Sie verliert ihn für 3 Tage, als er 12 Jahre alt ist. Und als er 30 Jahre alt ist, glaubt sie, dass er verrückt geworden ist, ihr Sohn. In Jerusalem ist sie noch einmal 3 Tage lang verzweifelt, weil der Gott, den sie hier so wild feiert, sie scheinbar hinters Licht geführt hat. Auch nachdem wir Gottes Wirken in unserem Leben vielleicht in ganz besonderer Weise erfahren haben, auch dann, wenn wir uns eingelassen haben, ganz auf Gott, kommen immer wieder Zweifel. Es kann gar nicht anders sein, als dass auch immer wieder Zweifel hochkommen. So war es auch bei Maria, so ist es auch bei uns. Aber zu Ostern und Pfingsten kommt immer der Jubel zurück. Und diesmal kann dann niemand mehr unseren Jubel dämpfen. Aber es gibt noch einen zweiten Teil dieses Lobpreisliedes. Ein Lobpreis darf sich niemals nur darin erschöpfen, dass wir lobpreisen, was Gott an uns getan hat. Wie er mir Gutes getan hat. Wie es mir gut tut, was Gott durch seinen Heiligen Geist an mir getan hat. Nein, wahre Anbetung rühmt auch Gottes Wirken in der Welt. Bleibt nur bei uns und bei mir stehen, sondern es weitet sich zu den Menschen um uns herum und zur gesamten Welt. An den Schaltzentralen unserer Machtzentren. Und deswegen ist das Magnificat und der Lobpreis, den wir haben, immer auch politisch. Das kann gar nicht sein. Frömmigkeit ist nicht Privatsache. Nein, das lehrt uns dieses Loblied. Und wie viel politischer Sprengstoff allein da drin steckt, hat uns Dietrich Bonhoeffer mal vor Augen geführt. Er schreibt dazu: Dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisternde Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbitterliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Ohnmacht der Menschen. Doch gerade in diesem Lied von den stürzenden Thronen, von der Niedrigung der Hohen und der Erhöhung der Niedrigen, steckt für uns ein unüberbietbarer Trost, den nur das Evangelium zu bieten hat. Gott wird der ganzen Welt, ja der ganzen Weltgeschichte und allen Menschen eines Tages Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die Botschaft vom Gericht Gottes ist die gute Nachricht für alle Opfer der Geschichte, für alle, die jetzt leer ausgehen, für alle, die jetzt erniedrigt werden, für alle, die jetzt Gewalt erfahren. Gott wird alles ins Lot bringen. Das ist das Loblied Marias. Und er wird im wahrsten Sinne des Wortes alles gut machen. Diese Zuversicht dürfen wir haben und dürfen wir uns damit auch trösten. Ich habe neulich in der Wochenzeitung Die Zeit einen Artikel mit Interesse gelesen, weil die Überschrift war Zuversicht, Optimismus und Pessimismus. Ja? Wie man eigentlich Zuversicht gewinnt zwischen Optimismus und Pessimismus. Ich war da ganz gespannt und dann wurde da auch eine Geschichte erzählt von den drei Fröschen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich fand die ganz amüsant. Und zwar die Geschichte der Frösche, die in einen Topf Sahne gefallen sind. Nämlich der Frosch, der ist Pessimist, dann ein Frosch, der ist Optimist und ein Frosch, der hat Zuversicht. Mal sehen, wie sie sich schlagen. Der Pessimist denkt, oh je, wir sind verloren, jetzt gibt es keine Rettung mehr, sagt's und ertrinkt. Der Optimist gibt sich unerschütterlich. Keine Sorge, nichts ist verloren. Am Ende wird uns eine höhere Macht retten. Er wartet und wartet und ertrinkt ebenso sang- und klanglos wie der Erste. Der dritte, zuversichtliche Frosch, hingegen sagt sich, schwierige Lage, da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu strampeln. Er reckt den Kopf über die Oberfläche und strampelt, bis die Sahne zu Butter wird und er sich mit einem Sprung aus dem Topf retten kann. Der Autor dieses Textes schreibt dazu, Zuversicht heißt also nicht, illusionäre Hoffnungen zu hegen, sondern einen klaren Blick für den Ernst der Lage zu behalten. Zugleich heißt Zuversicht aber auch, sich nicht lähmen zu lassen, sondern die Freiräume zu nutzen, die sich auftun und seien sie noch so klein. Ich habe so für mich gedacht, Moment, die Erklärung ist gut, ganz gut und richtig. Und im zweiten Nachdenken dachte ich aber, sie greift dennoch zu kurz. Man muss nur die Sahne mit Wasser austauschen. Dann merkt man sehr schnell, dass auch manchmal das Strampeln nichts nützt. Dann merkt man sehr schnell, dass unsere eigene Kraft doch begrenzt ist. Und dass es ein bisschen eine schwierige Deutung ist, dass man hier Zuversicht mit sowas vergleicht. Und der Optimist mit einer Macht irgendwo, die irgendwo ist und am Ende ja doch nicht eingreift, ja, und man eigentlich sang- und klanglos untergeht. Nein, das Loblied der Maria sagt uns etwas ganz anderes. Für die Ungerechtigkeiten dieser Welt braucht es einen Ausgleich und den kann oft kein Mensch bieten. Wenn wir schuldig werden, entsteht ein Schaden, den wir oft nicht gut machen können. Wo die Verletzung so tief geht, dass man nicht einfach so Schwamm drüber machen kann. Die Alternative dazu wäre ja schlicht, dass alles Unrecht, alles Leid ungesühnt bleibt. Damit wäre in letzter Konsequenz alles egal, was wir tun und was an uns getan wird. Aber Marias Loblied stemmt sich gegen diese Hoffnungslosigkeit und stemmt sich auch gegen eine Art, wo wir selber uns wieder wie aus dem Sumpf ziehen müssen, praktisch einfach nur strampeln. Das geht nicht immer so einfach. Und auch das oder gerade das gehört zur Weihnachtsbotschaft, dass Gott eingreift in unserem Leben und den Schaden wieder gut macht. Dass uns ein Retter geboren ist, der uns tatsächlich erlösen kann von dem Bösen und von dem Schaden dieser Welt, den wir oft selber angerichtet haben. Dass Heil möglich ist durch Jesus Christus allein. Und dass wir manchmal, wenn wir eben nicht mehr strampeln können, wenn unsere Kraft am Ende ist, Gottes Kraft noch lange nicht am Ende ist. Glauben wagen, darin kann uns Maria ein Vorbild sein. Und dann Gottes Wirken an uns und in der Welt loben und preisen und es zu erzählen. Nicht nur, wie man in die Gemeinde gekommen ist, auch zu erzählen, was Gott Gutes getan hat an uns. Wo wir erleben, dass Gott uns erhört. Wo wir erleben, dass Gott uns verändert. Erzählt es uns. Sonst wird der Glaube nur noch eine tote Tradition und Weihnachten nur noch ein Fest der Liebe, der Belanglosigkeiten.
Ich wünsche uns, dass wir ein Fest feiern, wo Gott lebendig gelobt und gepriesen wird. Amen.